ARD.
Das Adagio aus dem Streichquintett in G-Moll von Mozart. Eine Musik zum Osterfest. Wer den Klang in Worte fassen möchte, wird wohl sagen, inmitten der Dunkelheit wächst die Hoffnung. Diese Erfahrung hat der schweizerische Dichter Kurt Marti ins Heute übersetzt.
Das könnte manchen Herren so passen, wenn mit dem Tode alles beglichen. Die Herrschaft der Herren, die Knechtschaft der Knechte bestätigt wäre für immer. Aber es kommt eine Auferstehung, die anders, ganz anders wird, als wir dachten. Es kommt eine Auferstehung, die ist der Aufstand Gottes gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod.
Ostern als das Fest des Friedens. Ein Fest des Lebens, das jeder auf seine Art begehen kann. Der Osterspaziergang wird zur spirituellen Erfahrung, weil sich die Natur wieder voller Leben zeigt. Ostern ist auch ein Fest, das Mut macht, weiterzusehen, weiterzugehen, aufzubrechen, meint die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz.
Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar. Mit unserer atmenden Haut. Manchmal stehen wir auf.
Ostern hat seinen Ursprung in außergewöhnlichen Erfahrungen der ersten Christengemeinden. Sie haben ihre Einsichten im Neuen Testament aufgezeichnet. Wer die Erzählungen von der Auferstehung Jesu liest, ist verwirrt von der Fülle unglaublicher Begebenheiten. Da treten Engel auf und Jünglinge in weißen Gewändern. Jesu Grab, so heißt es, sei leer, dann erscheint der Auferstandene seinen Getreuen in einer Art überweltlicher Leiblichkeit. Aber es wäre falsch, diese Texte als nebulöse Fantastereien beiseite zu legen, denn Ostern wird zwar in der Sprache der Poesie beschrieben, aber im Hintergrund stehen wirkliche Erfahrungen. Jesus von Nazareth wurde als Rebell zum Tode verurteilt. Er ist einsam am Kreuz gestorben. Und seine Getreuen, die Jünger, sind vor Angst davongelaufen.
Was ist eigentlich geschehen zwischen dem historisch bezeugten Jesu-Tod am Kreuz und den späteren Erscheinungen des Auferstandenen, also zu Ostern? Was ist in dieser Zeit mit den Jüngern geschehen? Die Antwort heißt, ihr Selbstverständnis war zutiefst erschüttert. Sie waren traumatisiert.
Meint der Theologe und Philosoph Christoph Türke in seinem Buch »Jesu Traum«.
Aber nach etlichen Tagen, vielleicht auch Wochen oder Monaten, wir wissen es nicht genau, kam der Umschwung. Die abtrünnigen, untergetauchten Gefolgsleute Jesu traten als seine anhänglichsten Gewehrsleute hervor. Die Panik war von ihnen abgefallen.
Von der Angst befreit, erinnern sich die Jüngerinnen und Jünger an das gemeinsame Leben mit Jesus, an seine Worte und Taten, wie sie Jesus als den Gerechten erlebten, den Freund der Menschen, den spirituellen Meister, der Gott als grenzenlose Liebe bezeugte. So kommen sie zu der Überzeugung, dieser Jesus kann nicht im Tod versinken, war er doch so eng mit Gott verbunden. Diese Erkenntnis der Jünger sollte ernst genommen werden, betont der religionskritische Philosoph Kurt Flasch in seinem Buch »Warum ich kein Christ bin«.
Dass an der Entstehung der christlichen Bewegung intensive seelische Erfahrungen beteiligt waren, ist historisch plausibel. Genauso wie es plausibel ist, dass die christliche Bewegung später kaum durch Lügen von Theologen oder durch den Diebstahl des Leichnams Jesu entstanden ist.
Wie in einer Art Geistesblitz, einer Erleuchtung, wird den Jüngern Jesu die Einsicht von der Auferstehung Jesu zuteil. Mit knappen Worten, in einer Art Kurzformel, bekennen sie schon wenige Monate nach Jesu Tod ihren gemeinsamen Glauben.
Jesus von Nazareth wurde von Gott zum Leben erweckt. Er ist von den Toten auferstanden.
Eines der ältesten und schönsten Osterlieder aus dem 11. Jahrhundert bezeugt diesen elementaren Glauben.
Christ ist der
Die historisch-kritische Bibelwissenschaft hat in den letzten Jahrhunderten viel Klarheit zur Auferstehung Jesu gebracht. Es wäre naiv, die Bibel wie einen Zeitungsbericht zu lesen und zu verstehen. Warum sollten auch wissenschaftliche Erkenntnisse in der Religion und den heiligen Texten weniger gelten als in der Medizin, der Physik oder der Psychologie? Die wichtigste Erkenntnis fasst Christoph Türke, sozusagen stellvertretend für viele andere Theologen, kurz und bündig zusammen.
Es gibt keine neutralen Beobachter der Auferstehung Jesu. Es gibt keinen Historiker, der das Auferstehungsgeschehen beobachtet hat.
Aber es ist eine Tatsache, dass sich unter den Jüngern Jesu die gemeinsame Überzeugung durchsetzte, Jesus von Nazareth lebt auf neue, bislang unbekannte Weise. Er hat den Tod überwunden. Und davon sprechen die ersten Christen voller Symbole und Metaphern. 40 oder 50 Jahre sind seit dem Tode Jesu vergangen, als die vier Evangelisten die Überzeugung der Gemeinden von der Auferstehung niederschreiben. Dabei weichen die Autoren inhaltlich stark voneinander ab, nennen etwa eine unterschiedliche Anzahl der Engel, die am Grab die Auferstehung verkünden. Aber diese Vielfalt sei ganz normal, betont der Philosoph Kurt Flasch.
Dass Erzählungen mit der Zeit anwachsen und sich verändern, das ist auch heute noch die Regel. Erzähler fügen zunehmend etwas hinzu, was nach ihrer Ansicht gesagt werden muss, um die Botschaft gegen neue Zweifel zu sichern. So wuchsen die Erzählungen eben auch im orientalischen Alltag.
In den Evangelien sind es Frauen, Jüngerinnen Jesu, die als Erste voller Sorge zu seinem Grab eilen. Dort vernehmen sie von einem Engel, dem Symbol für die innere Erkenntnis, dass die Macht des Todes besiegt sei, also eine neue Welt begonnen hat. Der Evangelist Matthäus lässt den Engel sagen:
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden.
Und diese Überzeugung haben Christen schon im 6. Jahrhundert in ihren Gesängen zum Ausdruck gebracht. Die katholische Ordensfrau und weltbekannte Sängerin Marie Kérouz aus dem Libanon interpretiert einen uralten Osterhymnus in arabischer Sprache.
Der Engel sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Freue dich, dein Sohn ist auferstanden, er lebt.
Ostern ist ein Fest, das so viel den Frauen verdankt,
schreibt der Theologe und Psychologe Eugen Drewermann in seinem Buch Das Markus-Evangelium.
Denn allein die Frauen sind offenbar fähig und würdig, den Sieg des Lebens über den Tod zu sehen und sichtbar zu machen. Die Wirklichkeit des Ostermorgens kann man nur mit den Augen des Herzens wahrnehmen. Frauen scheinen seit alters her die berufenen Priesterinnen dieser Geheimnisse des Unsichtbaren zu sein.
Theologinnen haben diese Hinweise weiter vertieft und politisch aktualisiert, zum Beispiel Doris Strahm aus Zürich. In ihrem Aufsatz über Auferstehung aus feministisch-theologischer Sicht heißt es:
Von der Auferstehung der Frauen reden bedeutet von der Auferstehung der gebrochenen Körper der Frauen reden. Von Frauen, die dürsten nach einem Leben in Würde und Gerechtigkeit. Das heißt aber auch, die Heiligkeit des weiblichen Körpers zu bestätigen, der seit Jahrhunderten abgewertet, ausgebeutet, vergewaltigt und nach Männerwünschen zurechtgebogen wird und sich nach Heilung, nach Selbstbestimmung und Befreiung sehnt. Von der Auferstehung zu reden bedeutet für mich auch von der Schönheit des Frauenkörpers, seiner Lust und erotischen Leidenschaft zu reden, sie als Teil der Heiligkeit des menschlichen Lebens zu bejahen.
Mit besonderer Aufmerksamkeit berichten die Evangelisten von Maria Magdalena. Sie geht als Erste zum Grab Jesu und vernimmt dort die Auferstehungsbotschaft. Einst war Maria von Magdala seelisch erkrankt, von bösen Geistern beherrscht, wie man damals sagte. Sie wandte sich an Jesus, als er in Galiläa wie ein Prophet und Heiler umherzog. Und er hat, so wird berichtet, Maria von Magdala angehört. Er hat sie respektiert und in liebevoller Zuwendung geheilt. Wer so viel verwandelnde Kraft und positive Energie von Gott her hat, der kann nicht sterben. In dieser Überzeugung sagt ihr der strahlende Engel am Grab, Jesus lebt. Von diesem Bild lässt sich Eugen Drewermann inspirieren.
Die Wahrheit unseres Lebens liegt in dieser Vision des Engels, der bekleidet ist mit dem Lichtglanz des Himmels, angetan mit dem Strahlengewand der Sonne und der Wolken. Dies ist das Bild, das wir in uns tragen, mitten in der scheinbaren Hoffnungslosigkeit. So können wir einander wahrnehmen, dass nicht Alter und Verfall die letzte Auskunft über unser Leben ist, sondern etwas Unvergängliches in uns aufleuchtet, etwas nie Verlöschendes, eine Vision von Liebe. Wir folgen seit Ostern den Fußspuren einer unzerstörbaren Hoffnung.
Die Ostererzählungen haben die Fantasie späterer Generationen nicht zur Ruhe kommen lassen. Beliebt war seit dem 2. Jahrhundert zum Beispiel das sogenannte Petrus-Evangelium. Dem Autor zufolge schweben zwei Jünglinge vom Himmel hernieder auf das Grab Jesu zu. Und die Wächter sind machtlos, das Grab öffnet sich. Und dann geschieht etwas Wundervolles.
Die beiden himmlischen Jünglinge verlassen wieder das Grab und stützen dabei einen weiteren Mann, und ein Kreuz folgt ihnen hinterher. Der Kopf der ersten beiden Jünglinge reichte bis zum Himmel. Das Haupt dessen aber, der von ihnen gehalten wurde, überragte sogar den Himmel. Und eine Stimme hörten sie vom Himmel her fragen, »Hast du von dem Entschlafenen verkündet?« Und die Antwort kam vom Kreuz. Sie lautete, ja.
Diese Erzählung wirkte auf viele Christen schon damals wie ein mysteriöses Märchen. Deswegen wollten sie das Petrus-Evangelium nicht als einen maßgeblichen kanonischen Text im Neuen Testament betrachten. Trotz der vielfältigen und überschwänglichen Erzählungen vom Ostergeschehen haben die ersten Christen ihren klaren Verstand bewahrt. Man muss nur genau hinschauen, wenn man ihre Antworten sucht auf die naheliegende Frage, war das Grab Jesu leer oder befand sich sein irdischer Körper noch darin? Tatsächlich steht die Botschaft der Engel, also das Vernehmen einer inneren göttlichen Stimme, im Mittelpunkt der Evangelien. Übereinstimmend sagen die Engel, Jesus lebt, er ist auferstanden. Die Botschaft vom leeren Grab ist demgegenüber zweitrangig. Der katholische Theologe Hans Kessler schreibt in einer Studie,
»Wenn vom leeren Grab gesprochen wird, so ist dies nur eine Veranschaulichung der Auferstehung Jesu, ein Bild, ein Symbol, das die Erzählung farbiger machen soll. Der Osterglaube wird nicht vom leeren Grab begründet. Der Gedanke des leeren Grabes ist kein notwendiger Bestandteil des christlichen Auferstehungsglaubens. Eine im Grab aufgestellte Videokamera hätte den Auferstehungsvorgang nicht aufgenommen. Wer als religiöser Mensch auf einem leeren Grab besteht, leugnet das Menschsein Jesu Christi. Aber dass Jesus ganz Mensch ist, bleibt eine unaufgebbare Einsicht der Christenheit.
Als Mensch liegt Jesus wie alle anderen Verstorbenen als Leichnam im Grab. Trotzdem gilt die Überzeugung, er ist auferstanden, er lebt. Denn er wurde schon zu Lebzeiten als die menschliche Verkörperung des Göttlichen erlebt. Natürlich gehörte schon für die ersten Christen ein Stück Mut dazu, diese Überzeugung öffentlich zu äußern. Aber sie wussten, wenn es um die sogenannten letzten Fragen geht, also um den Tod und das Überschreiten dieser Grenze, stehen alle vor einer Alternative, entweder Ja oder Nein, zur Überwindung des Todes zu sagen. Von dieser Einsicht war der Philosoph und Naturwissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker überzeugt.
Wenn der dunkle Engel kommt, werden wir in unserem je eigenen Tod uns entschieden haben müssen, zwischen der Verzweiflung vor der abgrundtiefen Nacht des Nichts oder der Hoffnung auf ein unvorstellbares Licht.
Von diesem unvorstellbaren Licht sind die ersten Christen so berührt, dass sie sogar von Erscheinungen des Auferstandenen in ihren Häusern berichten. Sie projizieren dabei ihren Glauben nach außen, erschaffen förmlich eine gottmenschliche Gestalt, sprechen gar von leibhaftigen Begegnungen. Aber diese Erzählungen dürfen, wieder einmal, nicht wörtlich verstanden werden, betont der katholische Theologe Karl Rahner.
Der Auferstandene darf als einer, der den Tod überwunden hat, nicht unserem menschlichen Stoffwechsel untertan sein. Er darf nicht wieder in der Zeitlichkeit sein. Er darf nicht von physikalischen Größen wie dem Berührtwerden abhängig sein.
Ein einziges Wort, das Ostern ausdrückt. Alleluja. Gesungen von Jegor Resnikow, dem französischen Sänger. Wenn er in gotischen Kathedralen auftritt, kommen nicht nur Gläubige, um ihn zu hören. Das Alleluja haben die ersten Christen nie als eine bloße Floskel verstanden. Ihr Alleluja hatte einen konkreten Inhalt. Weil Jesus auferstanden ist, werden die Menschen als die Söhne und Töchter Gottes ebenfalls auferstehen. Der Apostel Paulus hat diese Einsicht seiner Gemeinde in Korinth einschärfen wollen.
Wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Er ist der Erste der Entschlafenen, die auferstanden sind.
Dieser Gedanke bewegt bis heute die Theologen, wie etwa Giuseppe Barbaglio von der Universität Mailand.
Jesus Christus ist als der Auferstandene unser älterer Bruder. Was ihm widerfuhr, wird uns widerfahren. Seine Auferstehung ist das Anheben unseres neuen Lebens und unserer Auferstehung.
Aber das neue, das auferstandene Leben geschieht bereits jetzt, mitten im Alltag. Die christlichen Mystiker weisen mit Nachdruck darauf hin. So sagt der mittelalterliche Dominikanermönch Meister Eckhart:
Wer Gottes Nähe, also den göttlichen Funken in sich selbst spürt, ist dem Strom der Zeit, also schon der Welt, enthoben. Er braucht den Tod keineswegs als Absturz ins Nichts zu fürchten.
Für Meister Eckhart ergibt sich daraus eine praktische Lebenseinstellung. Der Mensch konzentriert sich nun auf Wesentliches, bevorzugt alles, was sinnvolles Leben reicher macht. Er lebt im Abstand von materiellen Dingen, lässt das Klammern und Besitzen wollen. Meister Eckhart sagt:
Ein solcher Mensch findet zur Gelassenheit und inneren Ruhe. Er ist frei.
Wer Auferstehung heute mitten im eigenen Leben erfahren will, wird von den ersten Christen ganz schlicht aufgefordert, zu lieben. Im ersten Johannesbrief des Neuen Testamentes heißt es:
Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod.
Mit Liebe ist erotische Liebe genauso gemeint wie selbstlose Nächstenliebe. In der Liebe stehen die Menschen aus dem Egoismus auf. Sie wachsen über sich hinaus. Es gibt diese Menschen, die schon jetzt wie Auferstandene leben. Sie haben sich von allen Ängsten um ihr eigenes kleines Leben befreit. Stattdessen handeln sie zum Wohl der Leidenden und werden so förmlich transparent auf Gott hin. Zu diesen Auferstandenen gehört zum Beispiel Erzbischof Oscar Romero im zentralamerikanischen Staat El Salvador. Mitten im Bürgerkrieg seines Landes kämpfte er leidenschaftlich gegen die Militärs zugunsten der verarmten indigenen Völker. Kurz vor seiner Ermordung durch die Militärs im Jahre 1980 sagte Oscar Romero:
»Ich bin schon oft mit dem Tod bedroht worden. Ich muss Ihnen sagen, dass ich als Christ nicht an einen Tod ohne Auferstehung glaube. Sollte ich umgebracht werden, so werde ich im salvadorianischen Volk auferstehen. Ich sage Ihnen dies in aller Bescheidenheit. Als Bischof bin ich aufgrund göttlichen Auftrags verpflichtet, mein Leben hinzugeben für jene, die ich liebe. Sofern Gott das Opfer meines Lebens annimmt, dann möge mein Tod zur Befreiung meines Volkes dienen und ein Zeugnis der Hoffnung auf die Zukunft sein.«
Dorothee Sölle, die feministische und politische Theologin, hat oft Zentralamerika besucht.
Die vielen tausend Menschen, die in Lateinamerika jährlich am Todestag Oscar Romeros Gottesdienste feiern, rufen immer wieder einander zu: Oscar Romero lebt. Er ist bei uns. Er ist auferstanden in seinem Volk. Er ist präsente, anwesend. So werden die Auferstehung Jesu und die Auferstehung ihres Bischofs Oscar Romero eins.
Längst ist die Auferstehung Jesu ein Symbol, das weit über die Kirchen hinaus die Menschen bewegt. Künstler der Moderne lassen sich davon inspirieren, wie Vincent van Gogh. In einem Brief aus dem Jahr 1888 schreibt er:
Christus allein bekräftigt unter allen Philosophen das ewige Leben als eine fundamentale Gewissheit. Er bekräftigt die Nichtigkeit des Todes und deswegen auch die Notwendigkeit und die Berechtigung heiterer Gelassenheit und Aufopferung. Er hat in heiterer Ruhe gelebt. Er war sozusagen auch der größte aller Künstler. Denn er hat den Marmor, den Ton und die Farbe verschmäht und stattdessen in lebendigem Fleisch, also mit Menschen gewirkt.
Den auferstandenen Christus wollte van Gogh nicht figürlich malen, aus Respekt vor der heiligen, gottmenschlichen Gestalt. Darum malte der Niederländer die Sonne als das universell gültige Symbol des Auferstandenen. So wird anschaulich, welchen Sinn das alte, fast abgegriffene Wort Erlösung hat. Ostern als Fest der Erlösung bringt Licht in die Dunkelheit. Ein Licht, das nicht erlöschen kann, weil es göttlich ist. Die Auferstehung fördert also eine Lebensphilosophie. Die Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel beschreibt sie so:
Wenn wir aufmerksam werden auf die verwandelnden Kräfte, die schon hier unser Leben verändern, die uns anders sehen, fühlen, hören, schmecken lassen, dann können wir auch erwarten, solche Kräfte werden nicht mit unserem biologischen Leben zu Ende sein. Wir können dem Schöpfersein Gottes zutrauen, dass es Energien gibt, die über unseren eigenen Lebenshorizont hinausreichen.